Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Johann Laffer und vor allem, lieber Johann, wieder mit einem ganz besonderen Gast. Aber sag mal, bevor wir loslegen, was waren denn für dich bisher die Highlights in diesem Podcast?
Danke dir, liebe Sabrina. Ich meine, das ist wirklich eine schwierige Frage. Tatsächlich ist jedes Gespräch für mich wunderbar, denn die Menschen, und da merkt man es wieder, öffnen ihre Sinne und haben sehr viel Beziehung zu gutem Essen. Da denke ich zum Beispiel an Günter Jauch zurück in der Villa Kellermann, der uns über sein Weingut und über seine Kindheit erzählt hat. Das war für mich ein ganz besonderer Moment. Oder Adel Davil über seine junge Familie und man hat gemerkt, seine Augen haben geleuchtet. Und dann in München, Jutta Speidel, die hat so ein wunderbares Herzensprojekt. Und dann habe ich mich so gefreut, dass man diese wirklich populäre Frau mit einem Apfelstrudel überraschen kann.
Ja, und ich fand auch Heino Ferch grandios, als er davon erzählt hat, wie er für seine gesamte Familie stundenlang gekocht hat. Und überhaupt muss ich sagen, er war wirklich auch Backstage toll. Sympathisch, locker, lustig und wirklich bodenständig.
Und heute wird es nicht anders. Eingeladen habe ich einen Musiker, der ein absoluter Frauenschwarm ist. Also jetzt habe ich gedacht, ich bin das nur, aber Sabrina, der auch. Er hat die Charts gestürmt, die Bühne gerockt und ist mit seiner Band Revolverheld einer der großen Popstars in unserem Land. Ich freue mich so sehr auf Johannes Strate.
Und dazu gebe ich jetzt noch eine Zutat, seine Vita. Johannes Strate ist als Sohn einer Pianistin und eines Lehrers in Wobbswede bei Bremen aufgewachsen. Mit 10 Jahren begann er schon Gitarre zu spielen und gründete mit 14 seine erste eigene Band. Auf der Compilation Viva Hits 13 waren sie sogar mit einem Song vertreten. Strate ist Gitarrist und Sänger und schon früh begann seine Gesangsausbildung. Seit 2002 gibt es die von ihm und Christopher Hünecke, Nils Grötisch, Jakob Sinn und Florian Speer gegründete Band Revolverheld. Mit der Rockband veröffentlichte er 4 Alben. Solo war er ebenso erfolgreich mit seinem Album Die Zeichen stehen auf Sturm. Für die Sat.1 Castingshow The Voice Kids war er gemeinsam mit Lena Meyer-Landrut und Henning Wieland Coach und Jurymitglied in der 2. und 3. Staffel. 2012 kam sein Sohn Emil auf die Welt. Was muss man noch wissen? Er ist Werder Bremen-Fan, kocht gerne und engagiert sich gemeinsam mit seinem Lieblingsverein für den Umweltschutz.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Zumindest mit einer wirklich großen Begeisterung begrüße ich dich, lieber Johannes Strate. Ich freue mich so sehr, denn ich bin wirklich ein Fan von dem, was du machst. Das ist jetzt kein Witz, das weißt du auch. Ich habe schon einige Konzerte besucht und ich freue mich jetzt, dass wir mal hier in Ruhe plaudern können. Denn wenn man zum Konzert geht, ist es ja meistens so, dass man umringt wird von vielen, vielen Fans. Und da hat man nie die Zeit, sich ausführlich mal so zwischenmenschlich zu unterhalten. Deswegen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich freue mich so sehr, dass wir hier in Hamburg jetzt mal ein Gespräch führen über den Genuss, über das Leben, über das, was deine Karriere ausmacht natürlich. Beginnen wir mal, du bist in Wobbswede aufgewachsen. Ich kenne Wobbswede, weißt du warum?
Keine Ahnung, wegen der Kunst vielleicht, Künstlerdorf, Wobbswede. Ich meine, es ist ja sehr klein, hier in Norddeutschland kennt man es, aber das ist so weit über den lokalen Randbereich.
Da gibt es das kreative Haus.
Ja, klar.
Sagt dir das was?
Das kreative Haus, als Wobbswede kennt man
das. Ja, genau, das ist so ein ganz verrückter, da wird man dann so Workshops eingeladen und ich war mal eingeladen von einem großen deutschen Lebensmittelkonzern zu einem Workshop von 3 Tagen. Da ging es um das Herausfinden, was essen die Leute in 10 Jahren. Und da war ich in Schwede. Ja. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, A, dieses Haus war komplett gelb und B, der damalige Chef, der fuhr so einen gelben Volvo, das war sein ganzer Stolz. Das werde ich nie vergessen.
Das muss aber dann auch schon das ein oder andere Jahrzehnt her sein,
würde ich fast sagen. Gibt's das noch?
Das gibt's noch, das kreative Haus in der Tat.
Ja.
Und ist immer mal wieder renoviert worden. Liegt eigentlich ganz schön. Also von da konnte man immer ganz gut losspazieren. Ich weiß nicht, wenn du mal eine Pause hattest. So, ja, war eigentlich ganz süß.
Kreativzentrum. So, ja, du bist aufgewachsen, deine Mutter Pianistin. Dein Vater Lehrer, Gitarrist und Sänger. War das für dich überhaupt die Voraussetzung, auch in diese Branche zu gehen? Oder hast du gesagt, ich mache das auch, was meine Eltern machen?
Also bei uns war natürlich immer Musik im Haus. Meine Mutter hat für Konzerte geübt und das natürlich als klassische Pianistin stundenlang und immer dieselbe Stelle so ungefähr. Und ich habe unterm Flügel gelegen und fand das eigentlich ganz herrlich, dass überall Musik war. Und mein Vater hat teilweise mit seiner Jazzband damals, die auch so aus Künstlern bestand, der Drummer war dann der Fotograf aus dem Ort und der Bassist war Maler so ungefähr, die haben dann auch bei uns im Wohnzimmer teilweise geprobt. Und so bin ich natürlich sehr mit Musik aufgewachsen. Also für mich war es dann mit 10 Jahren so, dass ich dachte, ja, Klavier spielen, das ist ja alles so klassisch, Gitarre spielen ist cool. Also habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen und dann irgendwann so eigene Bands gegründet. Aber ja, ich sag mal, mir wurden keine Steine in den Weg gelegt und ich wurde in meinem Leben auch nie von meinen Eltern gefragt, wann machst du denn was Richtiges? Denn Musik war ja was Richtiges für uns.
Also bei mir war es ja so, dass ich immer meiner Mutter in der Küche zugeschaut habe und mich hat das fasziniert, wie man aus den Produkten der Natur, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, aus den Lebensmitteln da sowas machen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man Genuss hat, natürlich auch sich entwickelt als Person, denn ohne Ernährung geht es ja nicht. Und wahrscheinlich war es bei dir eben so, dass ein Teil deines Lebens, deines Gespürs die Musik war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es auch immer so, ich habe das Radio angeschaltet und so mit Kassette meine Lieblingssongs mitgeschnitten und mir die dann auch im Detail angehört und fand es, sagen wir mal, in den 80ern Wahnsinn, wie kann man so singen wie Sting und The Police oder Morten Harkett von A-ha, fand ich toll, hatte den Bravo-Starschnitt an der Wand. Und war einfach sehr fasziniert von Musik die ganze Zeit. Und da das meinen Eltern genauso ging, konnte ich natürlich diese Begeisterung teilen. Und dann war mein Vater auch so, ja, Sting, Wahnsinn. Und dann müssen wir doch mal irgendwann aufs Konzert. Und so haben wir dann auch gemacht. Also Musik war schon einfach ein sehr allgegenwärtiges Thema. Und das prägt natürlich dann.
Hättest du damals gedacht, als du begannst, Gitarre zu spielen, dass du mal so Karriere machst und berühmt wirst?
Nee, natürlich nicht. Also sowas kann man sich ja immer nicht vorstellen. Ich habe damals einfach viel Spaß an der Musik gehabt und als ich dann so mit 14, 15 meine erste Band gegründet habe, da stehst du natürlich dann schon so mit Gitarre im Kinderzimmer und denkst so, ja und irgendwann mal die große Bühne. Aber die große Bühne war dann vielleicht für mich im Kulturzentrum Bremen um die Ecke mal einmal vor 20 Leuten spielen so ungefähr. Das wäre dann schon die große weite Welt gewesen mit 15.
Du bist dann zur Schule gegangen, hast eine Gesangsausbildung, glaube ich, gemacht und nach der Gesangsausbildung Popstars 2002 in Hamburg und hast eine Bachelorarbeit geschrieben. Und da war das Thema, das hat mich so fasziniert, die Eigenwahrnehmung von Popmusikern im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung. Das ist ja ein Satz, der sehr vieles beinhaltet.
Das stimmt, ja. Ja, ich habe in der Tat Abi gemacht und habe dann, ich habe so ein bisschen eine Gesangslehrerin gehabt, aber ich weiß nicht, das steht irgendwo. Ich habe eine richtige Gesangsausbildung habe ich nie gehabt und habe beim Popkurs 2002, wo sich einfach viele Bands immer wieder getroffen haben, schon seit den 80er Jahren, Fury in the Slaughterhouse oder Rainbirds und später Seed oder Wir sind Helden, da habe ich eben auch unseren Drummer kennengelernt. Ich habe aber parallel Kulturwissenschaften in Bremen studiert und das Studium, was ich irgendwann mal auf Magister angefangen habe, das wurde dann umgestellt, europäisches System, Credit Points und jetzt hieß es irgendwie, jetzt müssen die alle, die auf Magister studieren, müssen jetzt aber auch echt mal fertig werden. Und ich war schon längst mit der Band unterwegs, war schon 2 Jahre nicht mehr in der Uni gewesen. Dann habe ich mal irgendwann angerufen und gesagt, okay, was kann ich denn machen? Ja, du bist schon weiter als ein Bachelor, du musst aber noch eine Bachelorarbeit schreiben. Ich so, was für eine Bachelorarbeit? Und dann waren die halt so, der schreibt doch irgendwas über Musik. Ich meine, du studierst Kulturwissenschaften, das ist ein weites Feld, du kannst dir ja eigentlich aussuchen. Und dann habe ich gedacht, okay. Und da waren wir schon ganz gut unterwegs. Und dann habe ich mir eben dieses Thema ausgesucht und habe verschiedenste Leute dann interviewt. Von Heinz Strunk auf der einen Seite bis zu Alexander Klavs, erster Deutschland sucht den Superstar-Gewinner.
Genau.
Die natürlich alle völlig unterschiedliche Erfahrungen mit den Medien gemacht haben. Ne? Ich meine, Strunk, einer vom Feuilleton, gefeiert zu Alex Klavs, einer, der eher immer belächelt wurde, und ja, DSDS und RTL. Das war schon interessant, die ganzen Geschichten zu hören. Fand ich interessant, habe das irgendwann als Arbeit dann zusammengefasst in einer qualitativen Forschung.
Ja, aber dann sag mir mal jetzt, was ist denn die Eigenwahrnehmung der Musiker im Vergleich zu der Öffentlichkeit? Was unterscheidet das denn?
Also ich kenne viele Musiker, die sich immer missverstanden fühlen. Die schreiben dann ihr Innerstes auf, veröffentlichen Songs und dann interpretiert das natürlich ein anderer ganz anders, als man das eigentlich gemeint hat. Und dann habe ich das Gefühl, viele haben immer das Ding, sie wollen sich dann erklären und ja, ich meine das aber so und hier und da. Und dann gibt es viele, die sind sehr sensibel und schüchtern und werden dann eher als arrogant abgestempelt, so ungefähr. Und die Frage ist, ob man irgendwann seinen Frieden damit macht. Sagt ich, ja, ich weiß, wie ich das meine, ich weiß, wer ich bin und ist mir völlig egal. Aber manche hadern halt auch wahnsinnig lange damit oder überlegen, ob das der richtige Weg war und wo habe ich was, ist denn falsch gelaufen? So, ich habe irgendwann mal jemanden getroffen, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich nennen, aber der über 50 Jahre im Business ist, sehr erfolgreich, und der hat sich dann eigentlich eine Stunde lang nur gerechtfertigt, warum er eigentlich Schlager macht und dass er ja eigentlich was anderes fühlt und ist, ja, und sowas. Und ich dachte so, Wahnsinn, ich meine, dass du nicht längst über diesen Punkt bist. Du bist so erfolgreich und du musst doch mit dir im Reinen sein. So, aber es war offensichtlich nicht so hundertprozentig der Fall. Heinz Strunk wiederum, der fühlt sich total verstanden und sagt, das ist mir doch alles egal, ich mach das und ja.
Aber das ist bei uns Köchen ähnlich.
Ja.
Weißt du, das ist das so, du denkst natürlich, ich habe jetzt eine Richtung für mich ausgewählt, also bei mir zum Beispiel sehr stark achten auf klassische Qualität, auf Inhalt, auf Respekt vor Lebensmitteln, und dann kommen wieder andere Köche, die machen dann alles mit Pinzette und alles auf minimalistisch und auf Landschaftsmalerei, und dann kommen plötzlich die Zweifel, dann denkst du ja, muss ich das jetzt alles aufgeben, um genauso gut sein wie die anderen, oder bleibe ich dabei? Also diese Selbstzweifel, glaube ich, das ist ähnlich wie in der Musik, weil man natürlich eine breite Bandbreite von Interessenten hat, die natürlich unterschiedliche auch Vorstellungen von Musik haben. Aber ich glaube, das Wichtigste kann nur ich bei mir sagen. Ich sage immer so, wenn ich jetzt heute mit Leuten zusammen bin in der Küche, das, was du machst, musst du erstmal gut finden. Das heißt, ja, du musst davon überzeugt sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich war bei dir im Konzert in Mannheim, da in dieser Arena, und es war knacke, backe voll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf diese Bühne gehen kannst mit einer Euphorie und mit einer Motivation, wenn du Zweifel hättest an dem, was du selber machst.
Das geht genau gar so nicht. Ist es natürlich. Aber das ist bei dir ja auch dasselbe. Wenn du da in der Küche stehst und Kameras sind auf dich gerichtet und Millionen Leute gucken zu, da muss man natürlich einfach von dem überzeugt sein, was man macht, und auch damit im Reinen sein. Und das unterscheidet wahrscheinlich dann auch im Zweifel die länger bleiben von denen, die bald weg sind, weil dann kommt der nächste Hype und dann ist das, was du vielleicht sehr außergewöhnlich kreiert hast, nicht mehr interessant, und dann fällst du in dich zusammen oder du erfindest dich halt neu oder gehst deinen Weg weiter eben.
Ja, ich habe vor kurzem
gelesen. Du bist ja jetzt auch schon sehr lange dabei.
Ne? Ich bin lange dabei, ja, Gott sei Dank. Ich werde jetzt dann 64 und das ist ja schon, ich bin 45, 46 Jahre in dem Beruf, und ich muss natürlich ehrlicherweise sagen, auch ich muss manchmal mich wieder neu erfinden. Also ich muss auch wieder etwas aufbessern oder verbessern oder anders gestalten, weil natürlich nichts ist schlimmer wie die Macht der Langweiligkeit. Ja, das ist dann ist es ja so, weißt du, wenn bei euch nichts passieren würde, auch keine neuen Titel kommen, dann würden die sagen, naja, Revolverheld, gibt's die noch? Ja, klar, kenne ich die, aber da verändert sich wenig. Also du hast ja dann 2002 die Band gegründet.
Genau, ja.
Und wie stelle ich mir das vor? Ich meine, mache ich da eine Ausschreibung? Wer hat Lust, mit mir Musik zu spielen oder was?
Nee, das war eher so, ich war bei diesem Kontaktstudiengang für Popularmusik, wo eben verschiedenste Musiker über 6 Wochen zusammen Musik machen. Da war dann ein Schlagzeuger, Jakob, der sagte, ja, ich habe hier ein paar Jungs und wir proben hier. Und dann ergibt sich das so unter Freundschaften. Jakob und ich mochten uns, waren dann irgendwie Kumpels, und dann echt klassisch so, ja, hier sind nur 2 Gitarristen, und dann trifft man sich mal und macht mal Musik und merkt irgendwie, okay, krass, das funktioniert total gut. Der hat eine gute Songidee, ich habe eine, wir bringen das mal zusammen und wir haben so dieselbe Attitüde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das mal. Und haben dann 3 Jahre vor leeren Clubs gespielt. Mensch kam.
Also ich wollte gerade fragen, ich meine, das ist ja dann so wie beim Koch auch, du arbeitest irgendwo, bist in einer Brigade und möchtest dann plötzlich Küchenchef werden und im Rampenlicht stehen. So ist es ja ähnlich auch in eurer
Branche. Ja, das ist ein hartes Brot bei euch.
Das ist ein hartes Brot und bei euch ja auch irgendwann. Ich meine, es gibt ja nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Band, es gibt ja wesentlich viele, mehrere und alle haben ja das Ziel, Stars zu werden, großen Erfolg zu haben, viele Platten zu verkaufen. Was glaubst du, was war so die wichtigste Situation bei euch, um in diese Erfolgsschiene zu kommen? Was war das auslösende Thema?
Ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Gespür für die Zeit damals mit dem, was wir gemacht haben. Damals haben die meisten eben generell erstmal noch auf Englisch Musik gemacht, weil so die Aussage im Radio war, deutschsprachige Musik läuft nicht im Radio. Wir kamen so aus den 90ern und da lief halt einfach amerikanischer Pop im Radio, Ende der Fahnenstange. Also da war dann mal vielleicht Grönemeyer, aber das war schon eine Ausnahme. Wir haben aber gesagt, wir wollen unsere Geschichten in unserer Muttersprache erzählen, waren halt deutschsprachig unterwegs, waren halt relativ laut und krachig und hatten zu fünft eine gute Energie, haben also viel Songs geschrieben, auch da schon immer wieder versucht, uns weiterzuentwickeln und sind dann einfach dran geblieben und haben dann offensichtlich den Zeitgeist getroffen damals. Und der war dann eben, also bei uns ging es 2005 ja erst richtig los, hat in der Tat 3 Jahre gedauert. Und da war auf einmal so dieses deutschsprachige Musik ist im Kommen. Es gab dann auf einmal neben uns Bands wie Silbermond oder Juli und wir sind Helden.
Da war die auch Vorgruppe.
Genau, bei Silbermond haben wir mal einmal ein paar Termine Vorgruppe gespielt.
Genau.
Und die liefen dann das erste Mal so ein bisschen im Radio und wir waren dann so eben mit in dieser Welle, wo dann so 5, 6, Sportfreunde Stiller vielleicht noch, vielleicht 7, 8 Bands auf einmal von den Medien aufgegriffen wurden.
Also ich
das
hatte
war
mal,
der Zeitgeist.
Ja, ich hatte mal so ein Erlebnis schon viele Jahre her. In Stuttgart war mal Frank Sinatra, gab es sein letztes Konzert in Deutschland.
Wow.
Und dann war eine Vorgruppe, gell, vor ihm, weiß jetzt nicht mehr die, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die haben mich fast mehr begeistert als dann Frank Sinatra, weil die Musik, die gemacht haben, war einfach mehr meine Richtung als das, was Frank Sinatra gemacht hat. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass halt viele Wege genutzt werden müssen, um populär zu werden. Also auch wir Köche müssen heute extrem viele Referenzen sammeln. Da zählt ja auch, wo war der, was hat er gemacht, welche Auszeichnungen hat er und so weiter und so fort. Also der Weg ist natürlich nicht ganz einfach, da in die absurde High-End-Riege zu kommen. Aber ich glaube, so ein paar Dinge, die wahrscheinlich bei euch dazu beigetragen haben, ist zum Beispiel etwas, was mich fasziniert damals, dieses Musikvideo, in dem du ja für dich mache ich das Licht angeschrieben hast. Das hat ja auch eine sehr emotionale Geschichte gehabt oder hat eine emotionale Geschichte. Hat Musik auch sehr viel mit emotionalen Hintergrund zu tun?
Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich, wenn du selber eine persönliche Geschichte aufschreibst und die dann noch singst, ich sag mal, viel emotionaler geht es dann halt nicht. Also eine Geschichte, die dir passiert ist, das merke ich auch natürlich, wenn ich andere Songs höre. Also sagen wir mal, gutes Beispiel, Grönemeyer, Der Weg. So, also jedes Mal, wenn ich das höre, weiß man, es geht um seine verstorbene Frau. Das berührt einen doch.
Ganz
also
klar.
Das ist halt Wahnsinn. Und das ging mir immer wieder auch so, wenn ich selber Songs geschrieben habe, die dann fertig waren, dass ich irgendwann dachte, boah, ist das persönlich. Muss ich erstmal überlegen, ob ich damit überhaupt rausgehen will. Weil dann wird ja auch drüber gesprochen und ich muss auch drüber reden. Deswegen ist das, glaube ich, bei der Musik aber eine wahnsinnig wichtige Komponente. Und bei dem Video von Ich lass für dich das Licht an, da ist es eben so, dass noch wirklich mein ältester Freund in diesem Video, wir haben das so arrangiert, seiner jetzigen Frau einen Antrag macht. Und das hat, zum Glück hat das alles funktioniert.
Also, dann war ja beides richtig. Jetzt bist du ja der Frontmann von Revolverheld und das ist natürlich so, dich als Gesicht natürlich kennt man bewusst in Kombination mit dem Namen. Und deine Mitglieder der Band stehen ja immer ein bisschen im Hintergrund. Ich meine, es ist ähnlich wie bei uns in einer Küchenbrigade. Der Küchenchef erntet die Lorbeeren, die anderen machen, ich sag's mal unter Anführungszeichen, auch die Mitarbeit oder die Arbeit. Wie geht man damit um?
Ja, ich glaube, das ist in der Band schon ein bisschen anders, weil jeder hat so seine Funktion. Also bei dir ist es dann vielleicht so, dass irgendwann einer aus der zweiten Reihe sich selbstständig macht, selber Chef
für
sein Restaurant. Bei uns ist ja so, wenn du ein Schlagzeuger ist ein komplett anderer Typ als ein Sänger. Der wird sein Leben lang Schlagzeuger sein, außer er ist Dave Grohl, und auch Schlagzeug spielen. Und wenn er mal in einer anderen Band spielt, dann wird er auch da Schlagzeug spielen und nicht Sänger sein. So, weil es ist ja ein anderer Job. Schlagzeuger zu sein ist ein anderer Job als Sänger zu sein. Das heißt, bei uns ist es so, Jakob ist einfach auch ein anderer Typ. Der ist nicht der Typ, der gerne vorne in der Mitte steht, sondern der ist musikalisch und hat Bock auf das Ganze und redet auf der Bühne auch mit. Wenn ich ihn übers Mikro anspreche, dann macht er auch ein Scherzchen. Aber so dieses alle gucken auf ihn und erwarten, dass er jetzt die Mannschaft führt, das würde den, glaube ich, wahnsinnig stressen. Und so sucht man toll, sich dann,
ja. Dass es eine Ergänzung gibt. Stell dir mal vor, genau. es wären jetzt hier 5 Alpha-Tiere auf der Bühne.
Ich meine, wenn ich jetzt kein Schlagzeuger hätte, die Leute wären nach 5 Minuten gelangweilt, wenn der Typ da vorne steht und nur mit seiner Gitarre Palitchen spielt. So.
Ja, ist klar.
Also deswegen, bei einer Band ist es wahrscheinlich wie bei einem Sportteam. Du kannst ein guter Stürmer sein, aber wenn hinten der Torwart einen nach dem anderen kassiert, dann reicht das auch nicht, wenn du 5 Buden machst.
Ja, ist
so,
klar.
Und das ist bei einer Band einfach gut, dass man sich da so ergänzt.
Bei mir ist leider, muss ich dir sagen, das musikalische Talent komplett.
Du, aber ich meine, wenn man so gut kochen kann wie du, dann wäre es ja auch noch eine Frechheit, wenn du jetzt noch musikalisch wärst.
Nee, aber da muss ich dir sagen, das Thema ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich glaube, ich habe schon 5 oder 6 Mal Anfragen gehabt für Let's Dance. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr wollt, dass kein Mensch mehr zuschaut und die Leute dann endgültig sagen, also den Lava kannst du komplett vergessen, außer kochen kann der gar nichts, habe ich mir gedacht.
Aber also Let's Dance, ich habe diese Anfragen auch gehabt und ich habe auch jedes Mal gesagt, Leute, also das will ich nicht, aber das wollt ihr auch nicht.
Aber ist es so, dass jemand, der Musik macht, auch gleichzeitig ein guter Tänzer ist?
Naja, ich tanze auf dem Beat. Ich kann natürlich, ich habe einen Rhythmus ich kann auch vielleicht in der Disco im Club tanzen, aber obwohl ich Abtanzballkönig mit 16 war, 1996, Standardtänze ist einfach überhaupt nicht mein Ding.
Nee.
So, und dafür würde ich, glaube ich, meiner Tanzpartnerin nicht auf
die Füße. Schöne Samba oder Rumba ist nichts für dich.
Nee, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf.
Okay. Du hattest ja dann auch dich beschäftigt mit Voice Kids, da warst du auch als Juror. Mit dem Mark Foster, mit Lena Meyer-Landrut. Genau. Wie ist es eigentlich? Ich meine, wir Köche in der Gastronomie, wir haben extremen Nachwuchs- und Talentemangel. Das ist also so, dass man ja für diesen Beruf eine bestimmte Voraussetzung mitbringen muss, Leidenschaft, man muss einen Faible haben für Lebensmittel und das, was dazugehört.
Ja.
Wie ist es bei euch in der Musikbranche?
Super, wenn ich ehrlich bin. Also das, was ich bei Voice Kids oder auch jetzt bei Dein Song erlebe, ist so, dass einfach immer noch ganz viele Kinder großes Interesse an Musik haben. Viel früher als damals ich zum Beispiel ihre eigenen Songs schreiben, sich in die Öffentlichkeit trauen, vielleicht ein Video von sich selbst bei YouTube hochladen. Musik gilt nach wie vor unterschiedlichste Genres als total cool. Es wird viel Musik gehört im Streaming. Deswegen, also bei The Voice Kids konnten wir uns vor Bewerbungen, und es ist immer noch so, nicht retten. So, es gibt ganz viele Kinder, die auf der Bühne stehen wollen, das ausprobieren wollen. Man muss auch sagen, bei Voice Kids werden die ganz behutsam betreut, die ganzen Familien werden psychologisch betreut und man schaut sich genau an, ist die Familie stabil, ist das Kind stabil und was steckt eigentlich dahinter. Also die Kids, die da auf der Bühne stehen, die haben einfach eine große Freude daran. Ich habe mit vielen noch Kontakt, die waren damals vielleicht 12, 13 waren und jetzt 18, 19 sind, die immer jetzt noch auf Bühnen stehen und singen und überall machen. Eins meiner Kids von damals, es hat zum Beispiel beim ESC teilgenommen und so. Also, Nachwuchsmangel haben wir in der Musik gar nicht, aber das beim Kochthema habe ich das schon oft gehört.
Ja,
schade eigentlich, weil ich koche sehr gerne.
Ja, und jetzt natürlich durch die vergangenen Problematiken mit den Pandemien und so weiter, ist natürlich so, dass sehr viele aus der Gastronomie woanders hingegangen sind und haben halt plötzlich gemerkt, am Wochenende frei oder abends nicht arbeiten, das wird wahrscheinlich noch schwieriger werden in Zukunft,
Leute zu haben. Bei mir war es so, dass ich jetzt in der Pandemie das Kochen zum Beispiel total für mich entdeckt habe. Ich habe echt viele Küchenutensilien eingekauft, mir viele Kochbücher gekauft und habe teilweise, was ich sonst nicht geschafft habe, stundenlang am Herd gestanden. Also bei mir ist wirklich so, ich habe vor einem Jahr noch gesagt, was ich mal echt mehr machen möchte in meinem Leben, ist Kochen. Und ich habe im letzten Jahr wahrscheinlich keine Skills so mehr nach vorne gebracht, als in der Küche zu kochen, weil die Zeit eben da war. Vielleicht ist ja auch das wiederum ein anderer Faktor, was die Pandemie jetzt hervorbringt, dass die
das
Leute einfach.
Das hat auch, glaube ich, für das Bewusstsein von guten Produkten, Lebensmitteln und auch wenn man selber zu Hause kocht, was die Wertschätzung an Zeit und Aufwand betrifft, wahrscheinlich auch eine neue Dimension bekommen.
Ja, absolut. Das glaube ich schon. Ich meine, die Leute waren eben darauf angewiesen, zu Hause zu kochen. Kannst ja nicht jeden Abend Essen bestellen. Und ich bin auch nicht so ein Fan vom Essen bestellen, weil Essen muss ja halt frisch auf den Tisch. Ne? Und wenn es in irgendeiner Tüte unterwegs war, dann das funktioniert halt einfach nicht so richtig. Und die Leute waren einfach mehr darauf angewiesen. Leute, die viel essen gehen oder unterwegs sind, ging eben nicht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele sich einfach mehr mit dem Thema Kochen auseinandergesetzt haben.
Ja.
Der Absatz von Kochbüchern war doch wahrscheinlich okay.
Ich habe auch etwas für dich mitgebracht, nachher eine Überraschungsspeise. Ich würde das gerne noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich habe noch 2, 3 Themen, die mich natürlich interessieren. Du bist ja nicht nur ein klasse Musiker, du bist ja auch ein großartiger Mensch, der sich auch für vieles engagiert. Eine Frage, die ich nicht ganz deutlich zuordnen konnte: Stimmt es, dass du mit Böhmermann mal in einer Band gespielt hast?
Da kann ich nichts zu sagen, aber es stand mal bei Wikipedia auf jeden Fall, und Böhmermann und ich kommen aus Bremerhaven, aus derselben Ecke, Bremen-Nord einfach, Bremen-Nord, kann man sagen, ja. Ist nicht weit weg, und wir haben uns darauf geeinigt, da nicht drüber zu sprechen.
Okay, gut, dann lassen wir das, aber wenn wir schon in Bremen sind, du bist großer Werder Bremen-Fan, ja. Und engagierst dich dort für eine Aktion, die wie heißt?
Ich bin da unter anderem Botschafter für Nachhaltigkeit, also Werder hat so ein CSR-Programm, wo bestimmte Bereiche Toleranz und gegen Rassismus und Nachhaltigkeit besprochen werden. Da im letzten Jahr hatte der Verein natürlich jetzt durch Corona andere Sorgen, aber in den Jahren davor haben wir uns regelmäßig mit den Botschaftern getroffen. Da ist Thomas Schaaf dabei, Wiegald Boning ist dabei und so. Eine sehr nette Runde, und haben dann immer verschiedene Themen besprochen und versuchen, die voranzubringen.
Jetzt bist du verheiratet, glaube ich, ne? Oder?
Nee, aber ich lebe in einer festen Partnerschaft.
10 Jahre.
Wilde Ehe.
Deine Lebensgefährtin kommt aus dem Siegerland, glaube ich.
Ne? Das ist richtig, ja.
Aus dem Siegerland.
Gut recherchiert,
aus Siegerland. Ja. Und die ist ja dann, du hast ja auch dann ein Lied geschrieben mit dieser Distanzbeziehung, glaube ich, auch
für sie. Ja, auf Distanz, genau.
Ja. Genau, und dann ist sie ja nach Hamburg mit dir gegangen, ihr habt ein Kind.
8 ist der, Emil.
Ist er jetzt, spielt er auch schon Gitarre, so wie du?
Nee, ist auch mit den kleinen Fingerchen vor 10 eigentlich fast ein bisschen früh. Er hat manchmal bei der Oma ein bisschen Klavierunterricht. Ja. Aber ja, interessiert sich viel für Musik und singt viel, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich ihn gezielt fördere. Ich will ihn da auch echt komplett freilassen.
Nee, sagen. Man muss auch selbst, glaube ich, wahrscheinlich das Interesse dann in sich tragen und sagen, das möchte ich. Also genau. Meine Eltern auch, die haben dann angefangen, ja, dein Onkel ist ein toller Gärtner in Tasmanien, was ist mit Gärtnern, was ist das? Natürlich fasziniert einem das, aber ich finde, eines der wichtigsten Dinge ist, die Leidenschaft muss von innen herauskommen.
Ja,
du musst das Gefühl haben, du kannst auch deinen Kindern heute nicht sagen, wer doch jetzt Lehrer, wenn die keine Ahnung oder keine Beziehung zu dem Thema haben. Also da muss jeder sein Gefühl einsetzen und sagen, das ist das, was mich befriedigt, das ist das, was mich erfüllt.
Genau.
Dich erfüllt aber auch natürlich deine Familie. Das lese ich immer wieder. Du sagst, meine Familie ist, also wenn ich zu Hause bin, meine Familie ist ein ganz großer Stellenwert.
Ja, klar. Also ich glaube, jeder, der irgendwann mal Kinder kriegt, der weiß, dass das ein großer Wendepunkt ist und dass man dann einfach umdenkt, sich selber nicht mehr so wichtig nimmt, das beruflich auch anders einordnen kann. Und dann das Zuhause noch viel mehr schätzt. Und bei mir ist das eben auch so. Ich bin einfach auch gerne zu Hause, verbringe natürlich gerne Zeit mit meiner Familie. Und es ist auch ein super Gegenpol zu dem, wie es unterwegs ist, auf Tour und chaotisch und hektisch und laut und viele Leute. Da ist es natürlich schön, wenn man zu Hause ist und einfach da so einen Gegenpol hat.
Wenn man selber, so wie du vorhin gesagt hast, jetzt mehr kocht und gerne kocht und unterwegs ist und dann abhängig ist von irgendwelchen Caterings-Unternehmen oder was auch immer. Wie empfindet man das? Weil du hast ja wahrscheinlich jetzt schon eine detaillierte Meinung über Qualität, über Inhalt, über wie soll das sein. Ist das schwierig für dich?
Also absolut. Ich komme aus einem totalen Öko- und Bio-Haushalt, und wir gestalten das mit der Band auch so, dass wir immer, man schickt als Band immer einen sogenannten Essence-Rider vorweg. Das heißt, wie möchten wir ungefähr essen? Und da steht eigentlich immer sowas drin, dass wir sagen, okay, Leute, ihr braucht uns gar nicht von weit her das Mondwasser holen oder das bestimmte Stück Fleisch, sondern kocht doch einfach für uns gesund, aber regional. Und das finde ich eigentlich immer total spannend, weil derjenige, der dann vor Ort das Catering macht, der fühlt sich eigentlich sehr in seiner Ehre gepackt und kocht uns dann die besten regionalen Spezialitäten, erklärt uns das noch, wir lernen wieder was drüber, essen nicht jeden Tag dasselbe. Und es hat natürlich eine gute CO2-Bilanz, weil er sagt, ja, das ist von meinem Kumpel, dem Paul, der hat hier einen Bauernhof und da, und das kommt von der Regine, die hat hier im Dorf die Schlachterei und so. Und das ist total süß, finde ich, weil du so über die Region etwas kennenlernst. Ja, am Ende stellen sie noch den lokalen Schnaps auf den Tisch und das Bier, das kommt hier aus dem Nachbardorf und so. Das finde ich immer ganz schön, deswegen ist dieses Touren für mich, fehlt mir deswegen auch, unter anderem auch, weil das so eine kulinarische Reise ist jedes Mal. Also ich mag das sehr, sehr gern, ehrlich gesagt.
Ich habe immer gelesen früher, dass so diese Rolling Stones oder auch andere große Bands eigentlich fast immer eigene Köche dabei gehabt
haben. Ja, genau, hatten wir aber auch schon. Wir haben auch schon, also wenn du auf Tour gehst und es ist ein bisschen größer, du spielst zur Arena, dann haben wir auch unser eigenes Köche-Catering-Team dabei. Aber auch denen sagen wir eben, bitte geht auf den Markt, und das machen die, ne? Die gehen natürlich gerne dann irgendwie in Thüringen auf und gehen morgens auf den Markt und schauen sich um und finden das gut. Oder haben eben lokale Zulieferer. Ich kenne es aber von vielen Ami-Bands wirklich, wenn man mit den Catering-Firmen spricht, die wollen halt jeden Tag ihr gedämpftes Putensteak, was sie dann noch eingefroren aus den USA mitbringen. Ja, und ach, dann die Pepsi, die sie dann mitnehmen, die muss auch aus den USA sein. Also völlig, völlig verrückt, weil sie irgendwie immer dasselbe essen wollen. Und so wahnsinnig langweilig. Also die kommt immer darauf an, wie sehr du über den Tellerrand schauen willst.
Also wir sind noch nicht fertig, aber ich kann schon mal eins sagen. Falls mal ein Koch irgendwo ausfällt.
Hey, sag das nicht, wir rufen dich sofort an.
Nicht verzagen, Johann, fragen.
Hammer, sehr gerne.
Aber nur dann, wenn ich mit dir einmal eine halbe Minute auf die Bühne gehen darf.
Klar.
Okay. Nein, das würde mich wirklich interessieren, weil ich, weißt du, das ist für mich ist so, wir Köche sind doch eher in einem ja, kleinen Rahmen präsent. Also Fernsehen, du hast natürlich dann hast du die Kamera vor dir. So Bühnenshows habe ich nie gemacht, aber mich interessiert wirklich, wie ist das Gefühl, wenn man da rausgeht und dann stehen da 10.000 Leute und singen mit dir das Lied, wie ist das?
Das ist schon verrückt, weil ich immer wieder diese Momente habe, in denen ich dann zurückdenke an die Anfangszeiten und dachte, ey, das gibt's doch nicht, da waren 3 Leute vor der Bühne und jetzt sind es irgendwie 20.000, völlig verrückt. Oder ich habe dieses Lied geschrieben, das weiß ich noch genau, in meinem kleinen Kabuff, da irgendwie die 3 Zeilen und dachte, ja, vielleicht wird das mal was. Und jetzt stehen die hier alle und singen das mit und das ist so groß geworden, das ist dann manchmal schon wirklich verrückt. Aber ich meine, ich freue mich natürlich dann wahnsinnig über diese Momente und denke so, absurd, was lebst du für ein gutes Leben?
Ja, und apropos gutes Leben, ob ich überhaupt geeignet bin als Backstage-Koch bei Revolver Held, würde ich jetzt gerne beweisen, indem ich dir etwas vorbereitet habe. Das mache ich immer so bei meinen Gästen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte Johannes jetzt gefallen. Und das werde ich jetzt holen.
Hammer. Ich bin sehr gespannt. Ja. Klingt toll. Halleluja, Johann. Großartig. Ach, Creme Brûlée.
Ja,
die ist ja noch warm.
Ja, sicher, klar.
Hast du hier noch flambiert
gerade? Ja, habe ich jetzt gerade abgeflippt.
Wirklich? Ja, geil. Vielen Dank. Super. Ah, finde ich gut mit den Himbeeren.
Ja. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert, soweit das möglich war. Ich meine, ein Management einmal ist ja zuständig für Organisation und vieles mehr. Aber es ist mir doch gelungen herauszufinden, wo so ein bisschen deine geschmacklichen Vorlieben sind. Und ich hoffe, ich habe den Geschmack getroffen.
Also wirklich wahnsinnig gut. Ich bestelle im Restaurant oft Creme Brûlée. Ja. Bin deswegen auch sehr Creme Brûlée kritisch. Ja. Weil wenn die so ein bisschen zu hart ist, dann denke ich oft so, okay, ihr habt die offensichtlich schon etwas länger vielleicht im Kühlschrank. Also, aber die ist wirklich sehr weich und zart und ganz toll mit den Himbeeren. Also schmeckt wirklich hervorragend und ist eins meiner liebsten Desserts.
Ja, und ist auch nicht einfach zu machen, weil die Konsistenz natürlich und dann die Bräunung des Zuckers in Verbindung mit der Füllung, also mit dem Softgeschmack, ja. Das darf nicht zerlaufen, muss aber trotzdem so ein bisschen stichfest sein, ja. Ist schon eine kleine Herausforderung. Also ich freue mich sehr, bin sehr glücklich, dass ich dir was zurückgeben kann für die vielen Momente, die ich bei dir als Zuhörer erleben dürfte und als großer Fan. Jetzt, du bist kein so ein Rezeptkoch, sondern du bist eher so ein bisschen einer, der improvisiert, ja?
Ja, und das hat sich jetzt dieses Jahr eben total geändert. Ich war vorher immer einer, der guckt in den Kühlschrank, was da ist und dann, ja, so ein bisschen schmeißen wir erstmal eine Zwiebel in die Pfanne und dann gucken wir mal, was nach und nach dazukommt, so ungefähr. Und jetzt bin ich schon so, dass ich mir eben die Herausforderungen dann auch mal bewusst gesetzt habe und gesagt habe, okay, ich versuche mich jetzt an Gerichten nach Rezeptbuch. Ich gehe vorher auf den Markt. Hier in Hamburg gibt es einen ganz tollen Markt, den Isomarkt.
Ja, kenne ich. Super.
Ein super schöner Markt.
Da gibt es so einen, der hat noch so viel. Gibt es einen mit diesen Pilzen? Da gibt es einen, der.
Ja, es gibt einen absurden Pilzstand.
Ja, absurd.
Ich weiß nicht, wo der die herkriegt.
Aber das ist unfassbar. Ist
also, als ob der ganz Norddeutschland Pilze sammelt.
Ja, ja, das ist wahnsinnig.
Der kann auch richtig gut darüber referieren. Also, kann man sehr empfehlen. Und kaufe dann wirklich gezielt ein und habe da so meine lokalen Händler. Ich gehe immer zum selben Gemüse- und Obststand, mit denen ich dann spreche. Die kommen hier aus dem Hamburger Umfeld und ganz netter Typ. Sein Sohn studiert mittlerweile Ökotrophologie und die haben eben Hof und machen auch ein bisschen Käse mittlerweile und so. Und lassen mir dann einfach entweder eben auch Sachen empfehlen. Manchmal geben die einem auch Rezepte mit, was ich auch super finde. Oder ich kaufe eben genau gezielt für ein Rezept ein. Habe mich eben mit Lebensmitteln auch nochmal mehr beschäftigt, was total schön war dieses Jahr.
Wie ist es zu Hause in der Familie? Ist das Essen da, sagen wir mal, weil es gibt ja oft so, gerade bei Kindern, immer eine Richtung oder Vorlieben. konntest du das mit deinem persönlichen Interesse so ein bisschen abbiegen bei ihm oder wie ist das?
Also meine Freundin und ich, wir kochen sozusagen immer ein Essen, was wir essen sehr gesund und bio und jetzt auch nicht so schwer, trinken auch eigentlich relativ wenig Alkohol und dann gucken wir immer, ob er das mag und manchmal findet er das dann gut, wenn es, keine Ahnung, eine bestimmte Art der Lasagne ist, dann ist er dann vielleicht mal mit dabei. Ansonsten ist es einfach so wie bei so einem Achtjährigen, ja. Dann muss es die schnelle Nudel sein,
ja, klar.
Mit einer Tomatensauce, da bin ich mittlerweile Experte, bisschen Käse drauf und gut ist, also mit 8 dauert es noch, bis sich das entwickelt. Aber
kannst ja vorstellen, bei mir, also unsere Tochter, mittlerweile ist sie 26, aber als die klein war, und haben wir natürlich versucht, mit den Möglichkeiten an der Gastronomie alles zu machen. So. Und dann werde ich nie vergessen, wir sind mit ihr dann nach Florida in Urlaub gefahren. Und wir haben also gemerkt, dass die plötzlich eine komplette Aversion gegen Grün hat. Alles, was grün ist. Kannst du es verstehen?
Ja. So.
Und kennst du noch von früher in der Küche zum Schluss Petersilie drüber,
ja, das durfte nicht passieren, ne?
Das Standard, das ist so ein Griff,
ja, klar.
Rauf. Ja. Zum Schluss, die Liebe fehlt, haben wir früher immer gesagt. Ja. Und es gab ja doch mal die Situation mit dem Salatblatt und der Tomatenecke. Kennst du das noch früher im Gasthaus?
Ja, natürlich. Ja,
also
klar.
Ganz,
einmal in die Mitte.
Ja, also, ganz standardmäßig. Ja, also ich bin fast verrückt geworden. Ich glaube, ich habe manchmal dreimal versucht, dem Kenner zu erklären, without green.
Ja.
Da haben die immer gedacht, was meint denn der?
Dann ist es Nudeln mit Tomatensauce und am Ende schmeißen die Petersilie drauf und Emil so, nee, das mag ich nicht. Dann machen wir es zur Seite. Nein, das mag ich nicht. Aber auch meine Frau zum Beispiel, die hat eine Allergie gegen Schnittlauch.
Oh.
Und das ist auch sowas, was gerne mal am Ende draufgeschmissen wird.
Klar,
was? Und das muss man immer vorweg sagen. Nee, kein Schnittlauch mit drauf irgendwie. Und das steht natürlich auch nicht mit auf der Karte, sondern grüner Salat, zack. Und am Ende machen sie so die Hand Schnittlauch noch drauf.
Und wenn man auch überlegt, wie sich das Essverhalten jetzt durch diese neuen Ernährungsformen wie vegan und vegetarisch auch für uns Köche erweitert hat. Also ich kann dir sagen, als ich früher, als ich gelernt habe, wenn einer kam und hat gesagt, ich bin Vegetarier, dann gab es als Vorspeise eine Salatplatte.
So halt.
Und der Hauptgang, jetzt wirst du wahrscheinlich umfallen, das war gemischtes Gemüse mit einem Spiegelei, verstehst du?
Klar.
Stell dir mal vor, heute würdest du das servieren, da würden die Leute ja sagen, also
was ist los mit dir?
Ganz krank. Deine Spezialität ist was mit Süßkartoffelsuppe, oder was ist das?
Süßkartoffelsuppe kann ich ganz gut, in der Tat, aber habe ich jetzt letztes Jahr auch ehrlich gesagt wenig gemacht, weil wir hatten mal so eine Süßkartoffelphase, da haben wir derart viel mit Süßkartoffeln gemacht, dass wir davon erstmal ein halbes Jahr Pause brauchten. Aber was ich im Moment ganz gerne mache, weil es dann doch relativ simpel ist, braucht zwar lange, ist so im Ganzen gebackener Blumenkohl. Finde ich super.
Ach so.
Tust du einmal so in den Topf komplett rein, 5 Minuten, und dann in eine ofenfeste Form. Dann mache ich so ein Butteröl-Gemisch drauf, bisschen grobes Salz. Und dann geht das Ding 1,5 Stunden in den Ofen. Und dann kannst du den eben im Ganzen essen. Und sogar die Blätter, die lässt man dran. Die sind dann so kross wie so Chips. Ja. Machst einen kleinen Joghurt-Dip. Ich meine, kennst du wahrscheinlich alles.
Nein, aber ich kann dir sagen, du hast was gemeinsam mit Djokovic.
Oh, ja.
Djokovic ist ja vegan. Ja, ich will jetzt nicht Details verraten, weil ich öfter für ihn was mache beim Tennisturnier.
Ja.
Aber Djokovic ist auch ein großer Blumenkohl-Fan. Der isst immer 2 Stunden vorm Spiel, isst der Blumenkohl. Noch weitere Dinge.
Ist wahrscheinlich
aber auch,
gut nahrhaft, ne?
Aber auch Blumenkohl. Also habe ich so noch nie gehört, dass Blumenkohl eben, ich weiß, dass der Bolt damals diese Jammwurzel da gegessen hat, um diesen 100-Meter-Läufe da, der war ja wirklich dann so, haben die Stärke da und haben sich gesagt, das ist jetzt sein Wundermittel. Aber Blumenkohl offensichtlich in letzter Zeit ganz populär, also muss ich wirklich sagen.
Ja, es ist eigentlich so ein altes Gemüse, was jetzt nicht besonders charmant ist, so ungefähr. Ne? Gilt so ein bisschen als uncool, würde ich sagen. Aber man kann damit echt gute Sachen machen, finde ich.
Bei mir zu Hause hieß es früher immer Kaffiol in Österreich, Kaffiol. Und dann gab es gebackenen Kaffiol, also wie Schnitzel paniert, verstehst du? Und dann wurde der dann so gegessen mit Salat oder mit irgendeiner Schnittlauchcreme dazu und so weiter und so fort. Aber es ist, wie gesagt, Gott sei Dank so, dass diese Gemüse, die nicht so teuer sind, die zur besten Saison auch die besten Inhaltsstoffe haben, dass die wieder populär sind.
Ja.
Genau. Bei meinem Podcast gibt es am Ende immer 2 Fragen. Die erste Frage ist, wenn ich dich nachts um 2 Uhr aufwecken würde, du hast 3 Tage vorher nichts gegessen.
Ja.
Was müsste ich dir kochen, um eine wirklich große Freude zu machen?
Also ich glaube, eine Bolognese wäre es dann.
Wirklich?
Ja, also wenn ich dann 3 Tage nichts gegessen hätte, hätte ich so einen wahnsinnigen Hunger und dann wäre wahrscheinlich so schnell eine Bolognese. Gerne auch kalt aus dem Topf.
Nee.
Oh, doch, wie super.
Kochst du selber auch Bolognese?
Ja, meine Frau kocht die bessere Bolognese, aber ich kann es auch, ja.
Aber es ist doch eigentlich, wenn man in Italien war und bei seiner Oma zugeschaut hat, ja. Es ist ein großer Aufwand, gell?
Stimmt, das Problem ist 2 Uhr, dann wäre die erst um 5 Uhr morgens fertig,
ja,
ne?
Ja, weil das Problem okay. ist, die Uhr ist so lang.
Dann würde ich, obwohl ich nicht viel Fleisch esse, aber wenn ich dann 3 Tage gar nichts gegessen hätte, würde ich halt dann sagen, okay, bitte einfach ein schnelles Steak.
Ein Steak, ja. So, und jetzt natürlich die Frage... Ja, die ist ein bisschen makaber, aber ich finde, sie gehört hierhin. Was würdest du dir wünschen von mir zur Henkersmahlzeit? Womit möchtest du kulinarisch dein Leben abschließen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, da mir das als Kind so wichtig gewesen ist und mein Lieblingsgericht war früher von meiner Mutter der Grießauflauf. Und vielleicht würde ich den gerne dann einmal noch einen Grießauflauf essen, dann ein kleines Schnäpschen trinken und dann das Zeitliche segnen.
Wir gehen davon aus, dass das niemals der Fall sein wird.
Niemals natürlich.
Niemals der Fall sein wird. Lieber Johannes, es war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank, dass du mir Einblick erlaubt Danke hast, dir. Auch in Dinge, die man nicht immer sofort mit Revolverheld in Verbindung bringt, sondern mit der Person Johannes Strate. Ja, mit dir habe ich schon so viele tolle Erlebnisse in meinem Leben genießen dürfen, die ich nie vermissen möchte. Und ich bin so dankbar, und das ist jetzt wirklich aus diesem Herzen, dass du heute die Zeit gehabt hast, hier zu sitzen, und wünsche dir und deiner Familie, deinem Kind natürlich alles Gute und für die Band viel Erfolg. Und du kannst davon ausgehen, du hast auf jeden Fall einen Fan. Und der heißt Johann Laffer.
Vielen Dank, mein Lieber. Das freut mich sehr und das kann ich auch nur zurückgeben. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Und falls du einen Koch brauchst, wie gesagt, wenn einer ausfällt, dann komme ich zu
Kochen. Da stelle ich unserem Koch extra mal ein Bein, damit der ausfällt.
Dankeschön.
Danke dir.
Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Und in der nächsten Folge spricht Johann Laffer mit Kultkomiker und Quizgenie Bernhard Hoeker. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.